und herzlich willkommen bei Multilingual Stories. Mein Name ist Dr. Bettina Gruber und ich bin die Linguistin. Ich unterstütze voller Begeisterung mehrsprachige Familien mit Herz und Verstand auf ihrem individuellen Weg, damit ihre Kinder alle Familiensprachen erfolgreich und mit Leichtigkeit lernen können. In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen, sehr aufregenden Folge von Multilingual Stories. Mein heutiger Gast ist der am meisten gewünschteste Gast für meinen Podcast. Jedes Mal, wenn ich auf Instagram gefragt habe, wen soll ich einladen? Without fail, mehrmals kam ein Name. Kids Doc.
Tada.
Hallo und herzlich willkommen.
Hallo.
Dr. Vito, jetzt haben wir so viel geübt vorher, gell? Aber es ist Portugiesisch. Ist ein Wahnsinn.
Gatino reicht, genau.
Dr. Vito Gatino, herzlich willkommen hier bei mir im
Hallo.
Podcast.
Ja, danke für die Einladung.
Wir haben es jetzt, glaube ich, ein halbes Jahr lang versucht, einen Termin auszumachen.
Ja, das
ich
stimmt.
Muss das dazu sagen, Vito hat mir gestern am Abend geschrieben und gesagt, hast du spontan heute oder morgen Zeit?
Genau, also wenn, das war am besten jetzt so, ne? Weil wenn es passt, dann passt oder machen wir es schnell und dann ist auch super. Genau.
Ich freue mich riesig, dass du hier bist. Obwohl dich ganz viele schon kennen, stell dich doch bitte trotzdem vor, wer bist du, was machst du?
Genau, ich bin Dr. Vito Gatino, ich bin Kinderarzt, also Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin und in Deutschland, in Frankfurt und genau, und habe vor 2 Jahren in Social Media angefangen, über TikTok und dann jetzt eigentlich nur noch Instagram, habe ein Buch geschrieben, bin Spiegel-Bestseller-Autor, ist verrückt, dass man das
so
sagen
genial.
Ja, ist verrückt. Ja. Und machen einen Podcast auch, genauso wie du, haben da auch den Deutschen Podcastpreis gewonnen. Also irgendwie ganz verrückt alles in den letzten 2 Jahren und genau, noch auf Social Media bekannt als Kids Doc. Und da habe ich immer so meine wochenendlichen Kolumnen, sage ich mal, wo ich dann Fragerunden mache und so, genau.
Ja, voll schön, dass du hier bist. Wir haben uns ja auch über Instagram kennengelernt und ich kann mich noch sehr gut erinnern, ich habe ein Live auf Instagram gemacht und du warst da drinnen, damals war dein Profil noch wesentlich kleiner, als es heute ist, du warst in dem Live drinnen und du hast mich nachher angeschrieben, weil dich das Thema irgendwie interessiert hat, wie denn das so ist, wenn man seine Kinder mehrsprachig aufwachsen lässt. Erzähl mal, wie kommt es überhaupt dazu, dass ich meine, am Namen und an meiner Schwierigkeit, den Namen auszusprechen, merkt man es ja schon. Wie kommt es überhaupt dazu, dass deine Kinder 2 bzw. sogar mehrsprachig aufwachsen sollen?
Genau, also meine Eltern kommen ursprünglich aus Portugal und sind in den 70er Jahren hergekommen nach Deutschland und dadurch bin ich damals einfach 2-sprachig aufgewachsen und jetzt, wie gesagt, ich habe ja Kinder, jetzt 3 und dann hatten wir uns, meine Frau und ich, wir hatten uns überlegt, dass wir das gerne auch fortführen würde. Meine Frau ist keine Portugiesin, sondern sie ist halb Deutsch, halb Polin, das heißt, sie kann auch sehr gut Polnisch, aber auch gut Portugiesisch und genau, und da hatten wir uns dann überlegt, irgendwie beim ersten Kind hatten wir es angefangen, da lief es ganz gut und dann haben wir es irgendwie dann doch irgendwie schleifen lassen und dann habe ich das gesehen live und dann habe ich gedacht, nee, da müssen wir jetzt irgendwie schauen, dass wir da weitermachen.
Ich würde jetzt am Einsteigen gerne ein bisschen bei deiner Geschichte, wenn es dir recht ist. Also wie war denn das bei dir? Wie bist du aufgewachsen? Zu Hause wurde nur Portugiesisch gesprochen oder wie war das?
Genau, also meine Eltern sind ja in den 70ern gekommen, mein Vater hat dann gearbeitet, meine Mutter war nur zu Hause am Anfang und die konnten halt gar kein Deutsch. Das heißt, als ich dann auf die Welt gekommen bin, waren schon ein paar Jährchen vergangen, so 5, 6 Jahre, aber so früher die Gastarbeiter, sag ich mal, die waren immer alle untereinander, die konnten alle Portugiesisch, Spanisch, Italienisch, weil man sich irgendwie so zusammengearbeitet hat, aber so richtig Deutsch konnte mein Vater, hat es dann irgendwann ganz gut verstanden, aber selbst heute, denke ich, manchmal, wenn er Deutsch redet, denke ich so, wie verstehen die Leute ihn? Ich verstehe nicht, aber er kriegt eine Antwort. Auf jeden Fall war das halt, also zu Hause haben wir eigentlich nur 100% Portugiesisch gesprochen. Und das war auch bis zur Schule oder bis zum Kindergarten, war das auch das Einzige, was ich gehört habe. Erst dann, als ich in den Kindergarten gekommen bin, habe ich dann Deutsch gelernt, aber vorher war es und bis heute noch. Also ist eigentlich nur Portugiesisch zu Hause. Wir reden nicht Deutsch oder so, weil das ist, und die Hauptsprache ist eigentlich immer Portugiesisch.
Ja. Hast du Geschwister?
Genau, ich habe einen älteren Bruder, der ist 6 Jahre älter und da war das auch so. Also wir reden. Also mein Bruder ist lustig, also das kennt man vielleicht, wenn man Geschwister hat, wenn man mehrsprachig aufgewachsen ist oder aber auch mit Freunden, die jetzt zum Beispiel auch Portugiesen sind, die hier in Deutschland wohnen, man redet so ein Mischmasch, ne? Es ist so, also wir reden so, man redet das, was halt schneller in den Kopf kommt, das sagt man dann einfach. Das ist für mich ist das ein Redefluss und ein Gedanke, aber es ist lustig, wenn Leute, die dabei sind, das hören und die können zum Beispiel kein Portugiesisch, dann sagen die, das hört sich ja crazy an. Kannst du mal bitte Ugarfu geben und dann das und so? Und die sagen, das hört sich total abgehackt alles an, aber für einen selbst ist es natürlich ein Redefluss, ne? Und das ist, so rede ich mit meinem Bruder.
Voll spannend, ja. Das machen ganz, ganz viele so natürlich, ja, dass sie das nehmen, was halt gerade irgendwie am besten passt. Und manchmal ist es das, was schneller im Kopf ist und manchmal ist es das, was gerade bei Gefühlen, was das Gefühl besser ausdrückt. Ja. Weil da gibt es oft keine 1:1 Äquivalente in den Übersetzungen und dann nimmt man halt das, was passt. Das würdest du mit mir aber jetzt nie machen, weil du weißt, dass ich Portugiesisch nicht verstehe.
Ja, genau. Nee, das würde, das wäre dann doof.
Das wäre ein bisschen Themenverfehlung.
Ja, genau, genau. Also, aber da, wo man weiß, das kann man, das ist, wie gesagt, auch noch mit Freunden so, die auch Portugiesen sind, die hier aufgewachsen sind, da passiert das auch automatisch. Wir reden dann und dann der nächste Satz ist Deutsch und dann der nächste Portugiesisch und so und das ist ein Fluss, genau. Jetzt und so war das, genau. Und dann haben wir, wie gesagt, mit meinen Eltern nur auf Portugiesisch geredet und irgendwann, als ich dann älter war, war ich halt auch immer der Übersetzer, sage ich mal so, als der typische Ausländer, das typische Ausländerkind, was dann immer die Briefe übersetzt für die Eltern oder mit den Eltern zum Arzt geht und da, weil es einfach dann irgendwann schwieriger wurde, genau.
Wie war das für dich?
Also für, man ist da einfach, das war für mich normal, ne? Also war es normal, dass man die Briefe liest und die übersetzt und das war normal, dass man mit zum Arzt geht, obwohl man erst 12 ist und irgendwie dann alles immer übersetzt, obwohl mein Vater und meine Mutter es dann doch schon verstanden haben, aber es ist nochmal was anderes, wenn man es in seiner Muttersprache dann nochmal hört. Mhm. Wobei ich auch Portugiesisch, muss man sagen, ich habe einen sehr, sehr harten Akzent, muss man sagen. Also wenn ich rede, also aber keinen deutschen Akzent oder so, es ist kein Ausländerakzent, sondern ich habe in Portugal gibt es ja verschiedene Regionen und es gibt das Alentejo, das ist es ist so zwischen Lissabon, das liegt ja so eher in der Mitte von Portugal und der Algarve, das sind so die Sachen, die man so im Ausland kennt und dazwischen ist die Einöde und da kommen wir ursprünglich her, meine Eltern und da redet man jede Region hat sowas sehr Typisches und dort redet man Alentejano, das ist halt die Betonung ist sehr, sehr lustig, sag ich mal, anders, sehr melodisch und sowas und dadurch, dass ich war in der portugiesischen Schule, aber dadurch, dass ich natürlich geprägt worden bin durch meine Eltern, die natürlich vom Dorf kommen mit der ursprünglichen Sprache, rede ich halt genauso wie die Omas und Opas in diesen Dörfern. Ne? Und so deswegen finden das viele immer sehr lustig, wenn ich dann in Portugal oder hier mit Portugiesen rede, die sagen, ist verrückt, du redest total Alentejano. Und so, man hört das an deiner Stimme, ne? Weil man einfach dadurch geprägt worden ist.
Sehr spannend. Du hast jetzt gerade gesagt, du bist natürlich in die portugiesische Schule gegangen. War das ein Versprecher oder gab es auch eine portugiesische Schule?
Nee, das war keine. Ich hatte muttersprachlichen Unterricht. Also ab der ersten Klasse war das dann so, dass man dann man hatte, also früher gab es ja keine Ganztagsschulen, sondern das war ja, man hatte dann bis 11:20 Uhr oder 12:20 Uhr oder 1:10 Uhr war ja das Maximale in der Grundschule oder so oder dann später in der weiterführenden Schule. Und zweimal die Woche, es war immer dienstags und donnerstags, manchmal auch montags und donnerstags, gab es dann immer nachmittags nochmal 1,5 bis 2 Stunden dann nochmal Unterricht Portugiesisch. Das war dann sind alle Portugiesen da hingegangen. Ich bin dann immer direkt nach dem Hort in den Bus eingestiegen, dorthin gefahren und dann hatte man dort Unterricht. Also man hatte dann so Sprache natürlich, aber auch Erdkunde, portugiesische Erdkunde und so und genau. Und früher war es jetzt nicht mehr so, aber früher musste man auch die Schreibschrift ist anders. Das heißt, wir mussten auch eine andere Schrift lernen. Das R ist so anders geschwungen gewesen und so. Es war schon ein bisschen komplizierter, aber genau, das war halt super.
Ja, damit hast du natürlich eine extrem gute Basis bekommen. Das heißt, du kannst heute auch problemlos Portugiesisch auf jeden Fall lesen.
Ja, lesen, schreiben, alles.
Kein Thema. Sehr, sehr cool. Kannst du dich daran erinnern, wie es war für dich, in den Kindergarten zu kommen und kein Deutsch zu können?
Ja, kann ich.
Erzähl.
Ich habe es ist gut und schlecht. Ich habe ein fotografisches Gedächtnis. Deswegen kann ich mich an solche speziellen Sachen sehr erinnern. Und ich kann mich erinnern, dass ich in den ersten Tagen, die ich im Kindergarten war, meine Eltern zu Tode genervt habe, weil ich bin nach Hause gekommen und ich wollte alles wissen. Ich rede gerne und viel. Und ich wollte dann mit den Kindern und mit den Leuten reden. Und das war mir total egal, dass ich die nicht verstanden habe. Das war mir egal. Aber ich wollte reden und wollte mich mitteilen. Und deswegen habe ich dann, weiß noch, tagelang immer gesagt, wie sagt man Kugelschreiber, wie sagt man das? Und dann haben meine Eltern das halt gesagt, so wie man es halt, wie sie es, die wussten ja auch ganz viele Wörter. Es war ja nicht so, dass sie jetzt kein Deutsch konnten. Und dann haben sie mir das immer gesagt. Ich habe das aufgenommen wie ein Schwamm und habe immer dann das nachgesprochen und dann am nächsten Tag gleich benutzt. Und wie sagt man das und wie sagt man das? Weil ich einfach reden wollte.
Das heißt, der Kommunikationswille war so hoch, dass du wahrscheinlich, ich schätze jetzt einmal grob, innerhalb der ersten 3 Monate es hingekriegt hast, dass du dich dort verständigen konntest.
Ja, das ging ganz schnell. Also sagen meine Eltern auch noch, die sagen, du, innerhalb von kurzer Zeit konnte ich mich ganz normal unterhalten.
Ja, sehr cool. Das ist ja etwas, wo viele Eltern ja auch oft Sorge haben. Wie mache ich das am besten, wenn mein Kind in den Kindergarten kommt, aber die Umgebungssprache noch nicht kann?
Ja, also letztendlich kommt es natürlich ein bisschen aufs Kind darauf an, ist man jetzt eher introvertiert, extrovertiert oder so, aber man darf nicht unterschätzen, dass man, dass Kinder gerade, wenn sie sehr jung sind, auch einfach nonverbal ja kommunizieren und dann die Sprache ja dann dazukommt, ne? Also dass man dann, und dass die Sprache dann eher so nebenbei ist und die Handlung oder das, was gemacht wird, ja im Vordergrund steht und dadurch ja dann die Verknüpfung entsteht und dass dieses Lernen dann da viel einfacher ja noch ist, als wenn ich mich zu Hause jetzt mit meinen 40 hinsetze und sage, so, jetzt mache ich mal, lerne ich mal Vokabeln, ne, und so. Ne? Das ist halt nochmal eine andere Hausnummer.
Ja, ja. Das stimmt absolut, ja. Jetzt bin ich ganz neugierig. Du hast ja gesagt, deine Frau spricht auch sehr gut Portugiesisch. Machst du dieses Mischen mit ihr zu Hause auch?
Nein, Portugiesisch ist unsere Geheimsprache. Wir wollen, dass unsere Eltern, unsere Kinder können auch Englisch ein bisschen und durch die Schule. Und deswegen ist Portugiesisch unsere Geheimsprache, wobei das jetzt auch immer schwieriger wird, weil die Kinder ein bisschen mehr Portugiesisch verstehen. Aber das ist so, wenn wir irgendwie, was weiß ich, wegen irgendwelchen Geburtstagsgeschenken oder irgendwas sagen wollen oder so, dann reden wir dann einfach auch Portugiesisch, weil wir wissen, gut, das versteht jetzt keiner.
Genau. Ja, aber mittlerweile verstehen sie ja doch ein bisschen was.
Ja, das stimmt. Also sie verstehen immer mehr, ne? Und deswegen wird das jetzt auch immer weniger. Aber ich sag mal so, wenn man ganz schnell redet, dann geht's noch.
Okay, ja. Sehr cool. Du hast gesagt, bei eurem Jüngsten, da habt ihr das am Anfang noch gemacht mit Portugiesisch. Und dann ist euch das irgendwie ein bisschen entglitten. Ihr habt's aber da relativ viel, wie ich zufällig weiß. Doch wieder in den Griff bekommen.
Genau, also ich hatte dir ja geschrieben und habe gesagt, irgendwie müssen wir das doch in Angriff nehmen, weil gerade beim ersten war das so, dass wir wirklich viel Portugiesisch am Anfang geredet haben. Eigentlich, ich habe nur Portugiesisch mit ihm geredet und zu Hause haben wir Deutsch geredet, aber wenn ich alleine mit ihm unterwegs war oder alleine mit ihm geredet habe, haben wir eigentlich Portugiesisch geredet oder meine Frau auch immer zwischendurch. Und dann war es so, dass zum Beispiel das erste Wort, was er überhaupt so richtig angewendet hat, war Água. Ne? Água ist Wasser auf Portugiesisch und im Kindergarten in der Krippe, wunderten sie sich dann alle, dass alle Kinder nur noch Água sagen und keiner mehr Wasser sagte, weil er das da so implementiert hatte, das Wort. Also er hat das dann schon benutzt, bis er dann irgendwann halt wirklich, also mit 2 Jahren, das nicht mehr wollte. Er hat dann einfach gesagt, er möchte nicht mehr Portugiesisch reden, er möchte Deutsch reden, das stört ihn und da konnten wir machen, was wir wollten und dann hat sich das halt eingeschlichen, dass wir nicht mehr geredet haben, weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kann gut Portugiesisch, ich kann mich ganz normal unterhalten und sonst irgendwas, aber also ich finde es schwierig und da habe ich mich auch schon belesen und da hast du uns ja auch viel erzählt, dass natürlich, also ich träume zum Beispiel auf Deutsch. Das ist ja schon mal das Erste. Das Zweite, Gefühle ausdrücken und sonst was mache ich auf Deutsch. Ne? Und dann in dem Moment, wo man mit seinem Kind bestimmte Sachen besprechen will oder irgendwie caring sein will, also sich trösten will oder sonst was, dann kann ich das nicht auf Portugiesisch. Ich kann das nicht. Also das kommt mir so gekünstelt vor. Also es ist auch gekünstelt, weil ich es nicht kann. Und das hat sich nicht gut für mich angefühlt. Und deswegen bin ich dann, je älter er wurde und je mehr wir wirklich in die Kommunikation getreten sind und konnte sehr früh sehr perfekt sprechen, war das halt keine Option mehr für mich. Es ging nicht mehr. Ich konnte nicht mehr mich normal mit ihm unterhalten auf Portugiesisch, weil einfach mein Wortschatz oder das hat einfach nicht gereicht, auch das Gefühl in den Wörtern. Und deswegen ist es dann tatsächlich zum Schleifen gekommen. Und dann haben wir, wie gesagt, haben wir dich ja angesprochen und dann hat es Ewigkeiten gedauert, weil von unserer Seite hat es nicht so gut geklappt und sonst was. Und dann haben wir ja bei dir auch so einen Kurs gemacht und begleitet und da immer wieder geschaut, wo können wir ansetzen, und da haben wir einige Sachen dann tatsächlich übernehmen können und machen jetzt immer noch. Wir könnten viel, viel mehr, das weiß ich. Wir könnten viel, viel mehr, aber aktuell einfach mit dem Baby und vorher mit, das war halt schwierig, ne? Aber wir gucken, dass wir jetzt einfach immer wieder am Ball bleiben und unsere Sachen, die wir so haben, haben, und das läuft ganz gut.
Super. Wie sprichst du mit dem Baby?
Portugiesisch. Das haben wir uns vorgenommen. Das haben wir uns vorgenommen. Also wenn die Kleine da ist, dann rede ich mit ihr Portugiesisch. Klar, ab und zu mal so, wenn alle dabei sind, Deutsch. Aber eigentlich rede ich, wenn ich mit ihr persönlich alleine rede, rede ich nur Portugiesisch.
Das sind die Momente für mich, die ich kann. Doch, du verstehst, was das heißt, weil du hast solche Momente auch mit Familien. Das sind die Momente, da treibt es mir die Tränen in die Augen, weil ich mich so freue, dass das, was wir besprochen haben, dass das jetzt fruchtet und das Baby davon profitieren kann und im Endeffekt ja auch die anderen beiden.
Ja, ja, genau.
Weil das ja Kreise zieht.
Ja. Genau, ja, ja, das sehen wir auch, dass die anderen dann jetzt immer, wenn ich mit ihr rede, dann fragt der Mittlere immer, oh, was hast du jetzt gesagt? Dann sage ich, ich habe das und das gesagt und so, also, ne, weil er dann wissen will oder so. Also die hören jetzt natürlich das auch, ne, die werden auch berieselt mit der Sprache und das ist halt irgendwie wichtig und das ist, fällt einem vor, jetzt habe ich, sage ich mal, einen Grund, ne, da ist ein Baby, mit dem rede ich und so, und das gibt noch keine Widerworte. Das heißt, ich muss noch nicht irgendwie drauf achten, wie ich was sage oder so. Und für die Kinder ist es, die drumherum sind, die kriegen es halt einfach mit.
Ja. Ja, voll, voll schön. Ich freue mich riesig.
Mal gucken, wie lange ich es durchhalte. Aber wir haben es jetzt, diesmal haben wir es wirklich gesagt, wir ziehen es einfach durch. Es ist uns egal, ob die dann sagt, die will nicht oder so, ist mir egal.
Du kommst dann einfach wieder zu mir. Genau. Du weißt ja, wo du mich findest. Aus deiner Praxiserfahrung, du kommst ja tagtäglich mit ganz vielen Familien in Berührung. Du bist in einer Kinderarztpraxis. Hast du da auch viele mehrsprachige Familien? Was sind da so, und was sind da so die Herausforderungen, die dir da so unterkommen? Du möchtest, dass dein Kind auch deine Sprache sprechen lernt und damit zwei- oder mehrsprachig aufwächst? Ich bin promovierte Sprachwissenschaftlerin und begleite seit 2019 Familien wie die von KidsTalk Dr. Vitor Gattino dabei, ihren ganz persönlichen Weg in der Mehrsprachigkeit zu finden. Für dich habe ich mir ganz genau angeschaut, was die Familien, die es mit der Mehrsprachigkeit schaffen, von denen unterscheidet, bei denen es nicht funktioniert. Und all diese Erfolgsfaktoren habe ich für dich in einer Checkliste für 0 Euro zusammengefasst. Du kannst sie dir einfach unter www.dielinguistin.at/Erfolgsfaktoren holen. E-Mail-Adresse eintragen, Bestellung in der Nachricht in deiner Inbox oder in deinem Spam-Folder bestätigen und loslegen. Den Link dazu findest du selbstverständlich auch in den Shownotes.
Sehr, sehr viele, ne? Wir wohnen, die Praxis ist in Frankfurt am Main. Das ist auch in einem Stadtteil, wo der Ausländeranteil sehr hoch ist, der Immigrantenanteil. Und hauptsächlich muss man sagen, sind es eher so türkischsprachige oder arabisch sprechende Familien. Und da sieht man halt, dass, also die machen es, also ich muss sagen, das ist ganz häufig gar kein Thema, muss man sagen, weil häufig bei sehr vielen Familien spricht die Mutter, also bei diesen arabisch sprechenden oder türkisch sprechenden Familien, häufig die Mutter noch nicht so, also nicht gut Deutsch, weil sie einfach in ihrer Community viel unterwegs ist und nicht so viel, so ein bisschen wie bei mir, als ich Kind war, ne, meine Mutter hat dann auch gearbeitet und konnte dann auch ganz gut Deutsch, aber wie gesagt, man kann einkaufen gehen, so, ne, aber zu Hause wird halt immer die Muttersprache noch geredet, und so ist es bei den meisten tatsächlich noch, und dadurch kriegen die Kinder einfach die Sprache mit. Und bei mir geht's eher darum, tatsächlich zu gucken, dass die Kinder irgendwann auch das Deutsche dann mitbekommen, ne, das ist eher das Problem, gar nicht die Muttersprache. Das läuft meistens automatisch, weil einfach die Verbände der Familie, die Oma, die türkisch sprechende Oma, der türkisch sprechende Opa, die natürlich noch eine andere Generation sind, die natürlich noch sehr, sehr stark auch diese Sprache noch sprechen, die sind dann noch sehr involviert, und dadurch ist, sage ich mal, Muttersprache sprechen meistens nicht das Problem, sondern eher dann auf der anderen Seite zu sagen, okay, jetzt müssen wir gucken, dass wir irgendwann mal, also Kindergarten oder so, dass man dann schaut, dass das Kind dann die Muttersprache, weil viele kriegen dann natürlich Angst und sagen, oh, jetzt mein Kind kann kein Deutsch und sowas. Und dann sage ich, das kommt, ne? Aber hören Sie jetzt nicht mit dem einen auf, nur weil Sie jetzt Angst haben, dass das andere nicht kommt, das kommt. Aber wir müssen uns das natürlich auch planen, ne? Wenn es erst mit 6 in die Schule, mit 7 in die Schule kommt oder 6 und dann zum ersten Mal mit Deutsch in Kontakt kommt, dann haben wir ein Problem. Ne? Also da ist eher so meine Arbeit, dass ich sagen muss, kommt er in den Kindergarten, wir müssen jetzt schauen, dass wir da irgendwie fördern oder man muss nicht in den Kindergarten, aber in Vereine, Fußballvereine, in Turnvereinen, wo er mit anderen, wo die Hauptsprache halt nicht dann Türkisch oder Spanisch, Italienisch ist, sondern einfach die deutsche Sprache Hauptsprache ist. Das ist tatsächlich meine Arbeit, die ich da habe. Weil ich sehe natürlich dann auch wirklich auch, es gibt Kinder, Familien, die dann zum Beispiel die Kinder auch auf einen, keine Ahnung, also Russisch sprechen, diese sprechen Russisch zu Hause und dann geht das Kind auch in einen Russisch sprechenden Kindergarten und sowas und dann kommt es plötzlich in die staatliche Schule und dann sitzt es da, ne? Und dann kann es natürlich, weil im russischsprachigen Kindergarten nicht nur hundertprozentig Russisch gesprochen wird, aber der Mensch, der ändert sein Verhalten nur, wenn ein bisschen Leid und Druck da ist. Ansonsten, wenn es gemütlich ist, macht man gar nichts, ne? Und deswegen ist es ja auch ein Kind, wäre ja richtig doof, wenn es dauernd irgendwie sich anstrengen muss, wenn es weiß, mit dem Russisch sprechen zum Beispiel, in dem Fall komme ich total gut zurecht. Warum, wo ist denn da überhaupt der Druck, dass ich jetzt was ändern sollte? Ne? Das wäre ja total Irrsinn, wenn ich das machen würde. Und deswegen machen die das natürlich nicht. Und dann sind sie plötzlich in der ersten Klasse und haben dann ein Problem. Ne? Und deswegen da ist so meine Arbeit, dass ich sage, okay, wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir bei den Vorsorgen und so, wird das ja auch immer getestet, dass man schaut, okay, jetzt müssen wir in die richtige Richtung auch nochmal ein bisschen einlenken für die Schule.
Ja, das ist super wertvoll. Es gibt ja leider immer noch ganz viel Fachpersonal und auch Kinderärzte. Und ich kreide Ihnen das auch gar nicht an, weil die sind Experten in ihren Gebieten. Du schon, ich weiß.
Ich schon, weil ich da wirklich die Krise bekomme. Ne? So, ich weiß auch, was du hinaus willst mit, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber da kriege ich Plack, ne? So diese Sachen von wegen, der muss mit 4 noch nicht sprechen können, weil er hört ja 2 Sprachen, wo ich sage, Alter, das ist falsch. Das ist einfach falsch. Ne? Es gibt ganz klare Studien, die zeigen, eine Sprachentwicklungsverzögerung, so nennt man das im Fachjargon. Also wenn man einfach nicht altersgerecht die Meilensteine der Sprache erreicht, dass das mit Mehrsprachigkeit nichts zu tun hat. Ne? Also ein mehrsprachiges Kind kann genauso natürlich eine Sprachentwicklungsverzögerung haben, aber man darf diese Kinder nur, weil sie mit 3 Jahren noch nicht ganze Sätze sprechen und nur einzelne Wörter, darf man mit 3 Jahren dann nicht sagen, na ja, er hört ja Italienisch und Deutsch und das macht ihn so ein bisschen durcheinander. Ja, und dann sage ich immer, ich habe eine Macht, sage ich immer, ich kann in die Zukunft gucken. Ich kann nicht viel, aber in die Zukunft gucken kann ich. Und wenn wir jetzt bei diesen 3-Jährigen nicht einmal wenigstens mal abklären, ob hier irgendwas nicht in Ordnung ist mit der Sprache, wo wir ihn jetzt fördern müssten, egal in welcher Sprache, dann sehe ich ganz, ganz dunkle Wolken am Himmel in 3 Jahren, wenn er in die Schule kommt. Weil ganz viele Kinder, muss man ja sagen, holen es nicht auf. Okay? Und das hat aber mit der Mehrsprachlichkeit halt so gar nichts zu tun. Und das raffen die meine Kolleginnen und Kollegen und leider auch andere Pädagogen und sonst was, das aber vor allem die Fachärzte, ne, muss man sagen, Kinderärzte und Kinderärztinnen, die sowas vom Stapel lassen, dann denke ich mal so, wow, also das ist gefährlich, das ist einfach gefährlich und falsch, weil Studienergebnisse, ne, wir halten uns an Studienergebnisse, wenn es um Medikamente geht, aber in dem Moment habe ich das Gefühl, wenn es um Studienergebnisse so nicht um Medikamente, weißt du, so nicht dieses medizinische Hardware-Ding, sondern so keine Ahnung, Physiotherapie, also alles wird ja mit Studien bewiesen, ob es bringt oder nichts, auch jetzt Mehrsprachigkeit, die Therapie, bringt die was oder sonst was und da interessiert es einen dann plötzlich nicht mehr so, als hat man so das Gefühl, bei manchen Kolleginnen und Kollegen und bei anderen, bei Medikamenten, ja, das Medikament dürfen wir nicht mal aufschreiben, weil die Studie hat das und das gezeigt. Ja, aber das andere ist doch auch eine Studie und wenn die gut gemacht ist, genauso valide ist. Ne?
Aber wenn ich dir sage, dass mir bereits LogopädInnen auf Instagram geschrieben haben, die gemeint haben, ja, aber in der Ausbildung habe ich noch gelernt, dass das bei Logopädinnen,
ja, das mehrsprachige Kind. Ja, aber das glaube ich auch tatsächlich. Also
wenn das Der Fisch beginnt ja beim Kopf zum Stinken.
Ja, genau, so ist das, ne? Also, da, und so ist es jetzt nicht nur bei der Sprache, sondern bei ganz vielen höre ich dann immer so, was, das habe ich aber in meiner Ausbildung anders gelernt oder das habe ich da anders gelernt. Ja, das ist natürlich ein Problem. Und aber wie gesagt, man muss sich halt auch, also wer in einem, das muss einem ganz klar sein, wer in einem medizinischen Beruf oder in einem Heilberuf arbeitet, Logopädie, Sprachwissenschaft oder sonst was, also wer in einem wissenschaftlichen Beruf oder wir können es noch viel gröber schaffen, egal wo man arbeitet. Egal wo, da will ich die Kassiererin beim Lidl gar nicht ausschließen oder alles andere, ne, wo man jetzt vielleicht nicht studiert haben muss. Man muss sich fortbilden. Also es kommen immer neue Sachen. Wenn ich dran denke, die Kassiererin beim Aldi früher mussten alle die Preise auswendig können und jetzt läuft es automatisch, dafür haben die andere. Also man muss sich in seinem Beruf, da wo man ist, das entwickelt sich ja weiter. Und wenn man up to date sein will, wenn man da einfach das Beste immer weitergeben will, dann muss man sich halt auch informieren. Und das ist halt schwierig, ne? Und wenn das dann Leute halt nicht machen. Es kann ja gut sein, dass vor 10 Jahren man das so gesagt hat, aber die neuesten Studienergebnisse sind halt einfach komplett anders, ne? Man hat auch vor 10 Jahren andere Sachen einfach medizinisch gemacht.
Ja, das mit der Sprachentwicklungsverzögerung wussten wir vor 10 Jahren auch schon, aber irgendwie klebt das wie eine Klette an uns und wir werden es nicht los.
Nee, das geht nicht.
Und das andere, was natürlich auch mega wertvoll ist, ich meine, es gibt viele Kolleginnen und Kollegen von dir, die dann sagen, ihr müsst zu Hause Deutsch reden.
Ja.
Und da geht halt einfach so viel verloren und so viel schief und das ist halt nicht der Sinn des Ganzen.
Ja, ja. Genau so ist es, ne? Und das macht doch keinen Sinn, wenn ich zum Beispiel auch der Sprache nicht so richtig, gar nicht so richtig kann oder sonst was und dann anfange, dann lieber das Kind, wie gesagt, dann im Kindergarten oder so und dann dort einfach mit Sprache berieseln und sonst was. Klar kann man das zu Hause unterstützen mit irgendwelchen Sendungen gucken oder sowas, ne? In der anderen Sprache, um das schon, um das Gehör schon mal zu trainieren. Aber das gibt's leider ganz häufig, diese Empfehlung.
Also ja. Drum, es ist ja ein Thema, das bei mir im Podcast immer wieder aufkommt. Ich hatte jetzt gerade eine Logopädin, mit der ich das auch besprochen habe. Ich freue mich, wenn aus allen Fachrichtungen die Leute hier sind, die mit mir gemeinsam endlich daran arbeiten, diesen Mythos zu brechen, weil er viel kaputt macht auch für die Menschen, weil er Angst macht oder
genau,
weil er langfristige Schäden anrichtet, einfach nur, weil sie es nicht besser wissen. Genau.
Ja, und man muss sich immer klar sein, dass Mehrsprachigkeit weltweit gesehen die Überzahl ist. Also einsprachig sprechen ist ja eine Minderheit weltweit. Das ist irgendwie keinem, glaube ich, sehr bewusst. Wenn man denkt mal, man muss Deutsch können. Natürlich sollte ich die Sprache kennen. Also ich finde es immer verrückt. Ich weiß nicht, wo das ist, in welcher Sendung. Gibt es irgendwie, wo die so, die Auswanderer, kennst du das? Das ist die Auswanderer, dann begleitet immer so ein Fernsehteam, eine Familie, die sagt, so, jetzt wandern wir aus mit 100 Euro. Wir wollen jetzt auf die Philippinen eine Cocktailbar bauen und dort so, aber wir haben nur 100 Euro. Und die können dann überhaupt nicht die Sprache vor Ort, ne? Oder wundern sich, dass sie auf Mallorca keiner, nicht nur alle Deutsch sprechen, sondern man auch Spanisch können muss. Das denke ich dann, das ist dumm. Aber auf der anderen Seite muss man aber einfach wissen, ne? Mehrsprachlichkeit ist einfach eigentlich gang und gäbe, das ist der Hauptteil der Weltbevölkerung.
Die letzten Zahlen, die von der UNESCO 2019 veröffentlicht wurden, waren 2 von 3 Kindern weltweit wachsen mit mehr als einer Sprache auf.
Ja, genau. Also ne, 2/3 ist, das ist auf, ja, so ist das. Und deswegen.
Und ich sage dann immer, wenn 2 von 3 Kindern weltweit mit mehr als einer Sprache aufwachsen, glaubt ihr wirklich, dass das 1/3 früher spricht als die 2 anderen Drittel?
Ja, eben, ne, genau. Also, ne, also da bin ich auch immer, und die Eltern sind auch sehr erleichtert, wenn ich dir das denen in der Praxis sage und sage, nein, bitte. Wenn die sagen, ja, ich habe jetzt gehört, will jetzt mit ihm Deutsch sprechen, aber es ist auf keinen Fall. Ich glaube, es geht los. Hören Sie auf, ne? Also, der soll im Kindergarten sein Deutsch lernen und sein Deutsch reden und sowas, ne? Oder im Turnverein. Zu Hause reden Sie bitte ganz normal so weiter. Aber ich sage, das läuft bitte ganz normal so weiter. Und wir schauen dann, wo wir ihn noch unterstützen können.
Sehr, sehr cool. Zum Abschluss jetzt natürlich noch eine persönliche Frage. Wir müssen noch einmal zurück zu deinen Wurzeln gehen. Wir haben ganz viel über Sprache gesprochen. Du hast erwähnt, dass das so ein kleines Dorf im Nirgendwo ist. Wer dir auf Instagram folgt, hat da auch schon einmal das eine oder andere Bild davon gesehen. Was verbindest du mit Portugal? Wie ist das für dich, wenn du hinkommst? Was verbindest du damit mit der Kultur?
Also Portugal ist für mich tatsächlich Kindheit, weil wir immer es war immer so, dass wir dann im Sommer einmal im Jahr sind wir nur nach Portugal gefahren mit dem Bus 36 Stunden und gruselig und dann war das
Kindern.
Ja, genau, ne? Wir hatten kein Auto früher und also hatte eh keiner einen Führerschein. Und deswegen war das wirklich für mich aber auch immer Kindheit, ne? Mein Sommer habe ich immer dort verbracht. Ich habe, glaube ich, in 14 Jahren nur einen Sommer hier verbracht, ansonsten alle dort. Ich kenne gar keinen deutschen Sommer, so lange kannte ich ihn nicht. Und also für mich ist das, wie gesagt, ich würde nicht sagen Heimat, aber es ist halt so Urlaub, ne? Also für mich ist das natürlich auch meine Großeltern waren ja dort, die ganze Familie ist ja dort. Wir haben hier ganz, ganz wenig Familie, nur also so direkte Familie. Wir haben viele sehr gute Freunde, die wie Familie sind, muss man sagen, wo ich auch Tante sage, obwohl sie gar nicht meine Tante echt sind, ne? Aber die einfach, mit denen ich aufgewachsen bin. Aber in Portugal, wie gesagt, das ist tatsächlich Familie. Mein Vater wohnt ja dort, meine Mutter ist verstorben, da war ich 18, die liegt dort begraben, also auf dem Dorf. Das heißt, zurückkommen ist halt immer auch erstmal ans Grab, aber auch tatsächlich einfach Familie. Die Großtante ist dann noch, mit der man aufgewachsen ist. Also meine ganzen Cousins und Cousinen, man kann sich vorstellen, als Südländer hat man unfassbar viele Cousinen und Cousins. Und das ist halt dann dort. Und das ist halt so ein bisschen wie, also ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist. Ich kann es jetzt nur da beschreiben, aber egal wie lange man weg war, wenn man jetzt 2 Jahre wegen Corona, sobald man dort einmal da ist, dann ist das sofort so, als wäre man die ganze Zeit da gewesen, ne? So wie mit guten Freunden, mit den Cousins oder Cousinen, egal wie lange man sich nicht, man kann ganz normal loslegen, als hätte man gerade gestern das letzte Mal gesprochen. Also das ist so, man ist sofort dabei, es ist nicht so komisch, man ist nicht zu Besuch, sondern man ist jetzt da und komm, lass uns dahin gehen und sonst was. Und das ist halt das Schöne.
Also es ist ein ganz essentieller und wesentlicher Teil auch von dir.
Ja, also definitiv. Also ich finde es schade, dass ich wirklich selten da bin, weil man natürlich, das merkt man ja mit einem gewissen Alter, dass natürlich alle anderen auch alt werden und gerade dann, ne, alle so nach und nach wegsterben, sage ich mal, die Tanten und sowas, die hier natürlich auch alle älter sind. Und wenn man dann zurückkommt, ist es halt dann schon ein bisschen anders, weil die eine Tante, die immer vorbeikam und als erstes Hallo gesagt hat, die gibt's nicht mehr. Also deswegen denke ich mir so, oh, die Zeit ist so kostbar, man müsste eigentlich häufiger hin, ne? Aber es ist halt schwierig, ne, wenn man Kinder hat und dann nur in den Ferien oder so, das ist dann immer schwierig. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Teil und einfach, ich finde, da ist alles sehr herzlich, sehr kinderfreundlich. Es ist nochmal ein bisschen, also ich liebe Deutschland und ich sage auch, wenn jemand mich fragt, dann sage ich nicht, ich bin Portugiese, sondern ich sage, ich bin Deutscher. Ich bin deutsch.
Okay.
Ganz durch und durch.
Ja.
Ich bin nicht, ich habe auch keinen portugiesischen Ausweis oder sonst was. Also ich bin schon deutsch, muss man sagen, aber mit portugiesischen Wurzeln, würde ich sagen. Ne? Meine Eltern kamen aus Portugal und ganz viel ist auch noch dort, aber ich könnte zum Beispiel, glaube ich, nicht in Portugal arbeiten oder so, das würde mich verrückt machen. Aber so dort sein und mit den Leuten und die Herzlichkeit, das ist schon so schön.
Voll schön. Und das gibst du jetzt an deine Kinder weiter?
Ich hoffe,
Ja,
dass es
da
klappt.
habe ich
Das
gar
wird.
keinen Zweifel dran.
Ja.
Ich glaube, du gibst das an ganz, ganz viele Kinder weiter, nicht nur an deine, sondern an ganz, ganz viele
Ja.
Kinder weiter. Ja. Lieber Victor, habe ich dir irgendeine Frage nicht gestellt? Gibt es irgendeine Geschichte, die du nicht erzählt hast, wo du dir denkst, das wird noch hierher passen? Gibt es noch irgendwas, was du noch loswerden möchtest?
Nein, alles gesagt. Alles andere ist geheim. Nein, alles.
Das machen wir
Nein.
dann, das erzählst du mir
Genau.
dann, wenn ich nicht
Genau.
mehr aufnehme.
Ja, nein, nee, alles super, alles perfekt, alles gesagt.
Vielen, vielen lieben Dank für diese spontane Aufnahme heute. Vielen Dank für deine Zeit, für deine Geschichten und auch von mir vielen, vielen Dank für deine Arbeit, die du da draußen leistest, auch für all diese mehrsprachigen Familien. Das ist ganz, ganz dringend notwendig. Vielen lieben Dank.
Ja, danke dir auch und auch danke an deine Arbeit, wie gesagt. Und deswegen mache ich auch immer gerne, verlinke ich und sonst irgendwie schaue, dass einfach Leute den Weg zu dir finden, weil es ist einfach wichtig, weil das ist nicht so automatisch bei vielen Familien, gerade bei den Familien der nächsten Generation, wo die Eltern nicht mehr so wie bei mir, wo das automatisch war, sondern so wie jetzt meine Generation, ne, eigentlich hauptsächlich Deutsch, wo die Familien auch gemischt sind. Vielleicht spricht der Partner wie bei uns eigentlich eine andere Sprache. Hauptsprache ist dann automatisch Deutsch oder Englisch. Dann wird es immer schwierig, die Muttersprache, ne? Wenn beide Partner türkisch sind, dann ist es einfacher, weil die beiden sich türkisch unterhalten. Aber und dafür braucht man tatsächlich Hilfe, muss man einfach sagen. Also so Denkanstöße und deswegen vielen Dank an dich.
Von Herzen gerne. Okay, ciao.
Tschüss.
Was für eine geniale Folge heute. Ich habe so eine Freude damit. Noch mehr Freude habe ich, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist.
Denk daran, dir noch meine Checkliste der Erfolgsfaktoren für mehrsprachiges Familienleben für 0 Euro zu holen. Du bekommst sie unter www.dielinguistin.at/Erfolgsfaktoren beziehungsweise direkt über den Link in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Multilingual Stories.